herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts Radio Ravenclaw mit mir, Mandy, und
mit mir, Robin.
Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir.
Einen wunderschönen Montag auch dir und euch da draußen.
Und euch. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Mir geht's gut.
Keine Lust weiter zu auszuholen.
Nee.
Okay, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Ja. Wir lesen heute wieder ein Kapitel von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wir nähern uns dem Finale und ich bin aufgeregt, denn es nimmt Zug an.
Ja, und wir haben vor allen Dingen einiges zu bereden in dem Kapitel, das da so heißt Professor Trelawneys Vorhersage.
Trelawney.
Wo sind wir denn beim letzten Mal stehen geblieben?
Wir haben das letzte Mal ein Quidditch-Kapitel gehabt, was nicht scheiße war.
Wupp.
Und Gryffindor hat gegen die Slytherins gespielt und Gryffindor hat den Quidditch-Pokal.
Den Gryffindor-Pokal.
gewonnen. Und es war sehr aufregend und da knüpfen wir jetzt auch eigentlich an, ne? Also es war die Feier, alle waren freudig und
Hatten Spaß. Ja, genau. Und dann fangen wir quasi an mit Professor Trelawneys Vorhersage. Das Kapitel beginnt mit tollem Wetter, aber blöden Prüfungen. Fred und George haben die Zaubergrade und Percy hat was Utz genannt wird. Ich glaube, die ultimativ talentierte Zauberer.
Aber doch nicht nur Fred und George haben die.
Nein, aber das sind die Zauber, also das sind die einmal die Mittelprüfungen und die Abschlussprüfungen von Hogwarts. Deswegen habe ich sie jetzt hier nochmal quasi hervorgehoben. Mhm. Natürlich hat komplett Hogwarts Abschlussprüfungen für das Jahr. Aber das sind zwei Punkte, auf die ich später auf jeden Fall nochmal eingehen wollen würde. Aber neben den dreien ist vor allen Dingen auch Hermine gestresst, denn sie hat alle paar Stunden, also immer wenn ein Prüfungstermin stattfindet, zwei Prüfungen direkt. Und wenn das noch nicht genug ist, bekommt Harry eine Eule von Hagrid, die sagt, dass Seidenschnabels Berufungsverhandlungen auch bald anstehen und das Verhandlungskomitee direkt mal einen Henker mitbringt. Also ganz optimistisch, dass da noch ein bisschen was zu retten ist. Dann geht's eigentlich im Schnelldurchlauf durch verschiedene Prüfungen. Die Bande hat Prüfungen bei Lupin, bei Hagrid, bei McGonagall, Flitwick und schließlich Trelawney. Nach Harrys Einzelprüfung, wo Trelawney die Leute einzeln zum Kristallkugellesen hervorgerufen hat, bekommt sie, ich habe es jetzt mal genannt, einen Vorhersageanfall, wo die Augen.
Eine Eingebung vielleicht.
Eine Eingebung, ja. Wo sich die Augen verdrehen und sie mit einer ganz weirden Stimme geredet hat. Und sie vermittelt sowas wie: Der Knecht Voldemorts oder des dunklen Lords kehrt um Mitternacht zu seinem Meister zurück. Was das wohl bedeutet. Verwirrt hiervon macht sich dann Harry auf den Weg zurück zur Bande, die jedoch, bevor er dazu kommen konnte, was sie ihm gesagt hat, die Mitteilung von Hagrid bekommen hat, so dass sie das Seidenschnabel wie zu erwarten verloren hat. Und dass Seidenschnabel heute gegen Sonnenuntergang sterben soll. Aus Verzweiflung und weil sie halt nicht wirklich was anderes machen können, entscheiden sie sich entgegen des Rates von Hagrid zu besuchen. Mhm. Und die wagenhalsige und etwas verrückt gewordene Hermine vielleicht geht kurzerhand zur Statue der alten Dame und holt aus deren Buckel den Tarnumhang, den Harry da nach Snapes Verhör versteckt hat, oder beziehungsweise vor Snapes Verhör da versteckt hat. Und sie besuchen Hagrid. Hagrid ist nicht mal mehr traurig, sondern einfach nur niedergeschlagen und so. Aber tatsächlich finden sie dann beim verzweifelten Versuch, Tee zu machen, in einer Kaffeetanne oder in so einem Topf den verzweifelten und abgemagerten Krätze, den sich Ron dann wieder in die Tasche steckt. Dumbledore, Fudge und der Henker kommen dann zur Hütte und Hagrid sagt, okay, ihr müsst jetzt mal wirklich gehen, sorgt dafür, dass keiner euch sieht. Und auf dem Weg zurück zum Schloss hört die Bande die Axt fallen. Und das endet das Kapitel mit, sie haben es getan. Sie haben es wirklich getan.
Ja, es ist niederschmetternd. Voll. Aber wir wissen ja auch, dass es nicht dabei bleibt. Und Seidenschnabel vielleicht noch einen Funken Hoffnung hat.
Genau, auf jeden Fall. Wir gehen mal wieder zurück an den Anfang und gehen jetzt in die Detailanalyse. und zwar,
es ist erstmal Sommer.
Ja, es ist Sommer.
Es ist Juli, wie auch jetzt gerade hier. Es ist nicht schön.
Ja, nur halt das Wetter gerade jetzt nicht so schön. Und Teile von Deutschland sind ja auch überschwemmt.
Ja, also, Klimawandel.
Es gibt's war damals 95 noch nicht so, oder wann immer das Buch spielt.
Ja.
Hast du dich auch häufig an so Sommertage in der Uni zurückerinnert gefühlt, was man so über die Wiesen geht und man schlendert so ein bisschen herum?
Aber auch eher an die Schule so.
Echt?
Ja, aber Uni auch auf jeden Fall. Ja. Und es ist schon echt frustrierend. Und ich habe mich auch gefragt, weil es ist ja auch mega heiß und sie sagen ja auch selber, dass es eine große Hitze gibt. Mhm. Dann ist es im Schloss ja auch bestimmt mega kühl, oder?
Ich glaube schon, ja.
Und dann ist es ja eigentlich auch ziemlich nice, in der Bibliothek zu sein und dazu, also lernen ist jetzt nicht unbedingt nice, aber zumindest die Kühle zu bekommen.
Es kommt halt drauf an, ne? Also das Schloss ist schon aus Stein gebaut, aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so gut, wie sagt man, abgedichtet?
Isoliert. Naja, aber ich glaube, dadurch, dass es halt diese dicke Steinwände, dicken Steinwände hat, ist es schon an sich ganz gut isoliert und schattig.
Und ich meine, also man könnte immer noch sagen, Magie kann es kühlen.
Magische Klimaanlage.
Ja, genau. Da hat dann irgendwie die Hauselfen sorgen dafür, dass halt jeder Raum gut temperiert ist.
Was ich interessant fand, dass die Schülerinnen und Schüler Koboldstein spielen. Mm, ja. Und es hat mich interessiert, weil wer nach Snape explodiere oder Exploding Snap mit dem Übersetzungsfehler ein Spiel hatten, hat mich interessiert, was das für ein Spiel ist. Und es ist ein Murmelspiel. Hast du früher Murmeln gespielt? Ich habe das nie verstanden.
Nicht wirklich, aber ich weiß nicht, ob du dich noch an diese kleinen Figuren erinnerst. Wie hießen die denn nochmal? Das waren keine irgendwie Gobbos oder so? Oder diese. Es waren so kleine Plastikfiguren, mit denen man sich so wegschnipst.
Keine Ahnung.
Quasi man alle. Naja, auf jeden Fall, sowas habe ich gespielt, ganz früher.
Aber Murmeln auch? Oder
Murmeln nicht. Murmeln, ich hatte zwar ein paar, aber das war mehr so sammelmäßig.
Ja, weil ich kenne das auch als Sammeln, aber. Ich habe das Murmelspiel an sich irgendwie nie wirklich verstanden. Also man hatte, glaube ich, eine dicke Murmel oder eine bunte Murmel in der Mitte und dann ist das so ein bisschen wie Boccia, oder?
Dass man versucht, nah dran zu kommen. Ja, ich glaube auch.
Weil so habe ich das Koboldstein jetzt auch hier interpretiert. Und dass der Verlierer bekommt aber hier bei Koboldstein noch eklige Flüssigkeit ins Gesicht gespritzt.
Okay.
Das ist das ganze, der ganze Twist bei Koboldstein.
Aber das ist ja, das ist ja schon mal verrückt, also dass das halt dann auch so ist. Dass die auch so. Moment. Gogos, so heißen die, nicht Gobbos, Gogos, kennst du die?
Der Name sagt mir was, ja.
Das sind so kleine, wie so Schleimmonster. Die gab es so in so verschiedenen Plastikfarben, so Neongrün und irgendwie Gelb und so Pinkrot und so weiter. Und man hat sie zum einen, deswegen sind die ähnlich wie Murmeln, weil du da ja auch versuchst, quasi andere so wegzuschnipsen. Also es ist jetzt weniger wie Murmeln, dass du in der Mitte so nah wie möglich versuchst, dran zu kommen, sondern jeder hat quasi so eine Reihe Gogos.
Gogos?
Gogos. G-O-G-O.
Ah, ja.
Und du versuchst sie halt deine zu schnippen und dann die anderen wegzuschnippen. Mhm. So.
Verstehe.
Wenn mich meine Erinnerung nicht trübt. Aber interessant, dass halt auch zur selben Zeit dann eine ähnliche Spielvariante wie Murmeln oder Gogos auch in Hogwarts gespielt wird.
Und zwar Koboldstein.
Und zwar Koboldsteine. Weitaus gefährlicher mit irgendwelche Säure, die ins Gesicht gespritzt wird.
Ja. Dann kommen wir auch mal zur Prüfungsphase.
Genau.
Die ja sehr prägnant in dem Kapitel ist. Und die Noten, die man zum Bestehen braucht, also das sind ja die, das ist so ein bisschen wie in der Grundschule, ne, dass man so Bewertungen bekommen hat mit Worten und nicht einfach nur so Noten, weißt du, was ich meine?
Also, ja, aber also.
Noten zum Bestehen sind beispielsweise ohne Gleichen, das ist die beste Note.
Ja.
Dann kommt E für Erwartungen übertroffen und A für annehmbar.
Mhm.
Dann Noten, mit denen man durchfällt, ist mies, schrecklich und Troll.
Okay, aber es sind schon sechs.
Es sind sechs.
Sind quasi an den sechs
halt
Noten.
Mit Worten beschrieben und nicht
klar.
Mit Zahlen.
Stimmt.
Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Also ohne Gleiche ist mir noch im Kopf geblieben von, ich weiß nicht, ob es von den Ergebnissen, die wir später in diesem Buch haben, oder von späteren Ergebnissen in anderen Büchern, wo dann irgendwie Harry dann sagt, er hat den Verteidigung gegen die dunklen Klügstein ohne Gleichen bekommen.
Genau, das ist dann quasi eine Eins.
Ja, genau.
Also die beste Note.
Aber ich wollte gerade sagen, weil du meintest, dass es halt dann nicht mit Noten ist, weil wir später ja bei der Snapes-Prüfung ja sehen, dass er sich ein Kringel macht, was Harry interpretiert als eine Sechs.
Das könnte wahrscheinlich schon, oder halt ein Kringel mit, weiß er, irgendwas umrandet vielleicht auch. Aber könnte auch schon sein, dass er das wie eine 6 zeichnet.
Genau, das halt, also man könnte dann, glaube ich, immer noch europäisch quasi 1 bis 6 die Benotung quasi sehen, aber man übersetzt sie dann als ohne Gleichen für eine 1 und so weiter und so weiter.
So würde ich es auch sehen. Und wie du es ja eben auch angesprochen hast, also für die ersten 5 Klassen, da macht man quasi so eine Grundausbildung. Und dann hat man die ZAGs, also die Zacks oder die Owls. Im Englischen.
Genau.
Und in der 6. und 7. Klasse kannst du dann nur noch die Kurse machen, beziehungsweise die Abschlussprüfung in den Kursen machen, die du in den Zacks schon bestanden hast.
Mm, verstehe.
Und das ist dann dein UZ.
Okay.
Das, was Percy jetzt macht. Und weil er ja Auror werden möchte, brauchst du halt, glaube ich, in sehr vielen Fächern ein Utz. Das übrigens heißt unheimlich toller Zauberergrad.
Ach so, Zauberergrad. Im Buch steht tatsächlich unheimlich toller Zauberer einfach nur.
Ja, geht beides, aber Zauberergrad war noch so.
Ja, ja, klar. Also es macht ja auch Sinn mit den Zacks, also die ja einfach nur Zaubergrade sind. Und das halt die nächstbesseren, ist halt dann die unheimlich tolle Zauberer. Wo du aber wieder merkst, Kinderbuch, ne? Und das ist halt ein bisschen funny und so. Und selbst diese Benotungen von wegen ohnegleichen, Erwartungen übertroffen und dann mies.
So. Das ist halt auch ein bisschen schade, dass die Übersetzung so verloren gegangen ist, weil im Englischen heißt es ja Owl und die Uts heißen Newt. Also Eulen und Lurch.
Ah ja, stimmt.
Wie Newt Scamander.
Ja, ja, stimmt.
Und das ist ein bisschen schade, dass es hier, weil Zack und Utz sagt mir jetzt nicht wirklich was.
Das ist halt, glaube ich, immer bei Kürzeln und Übersetzungen ist es halt unfassbar schwierig, da irgendwas zu finden, was halt passt. Also ich finde halt, die Zacks, das hat halt immer noch, also es hat noch so ein bisschen den Charme, gerade wenn man so, so im täglichen Dasein über Zacks so redet, hat das halt schon immer noch dieses lustige, leichtsinnige, so dieses, ich habe meine Zacks und dann so, hohoho, das ist eine Fantasy-Schul-Umgebung, dementsprechend haben da man jetzt nicht Abschlussprüfungen, sondern eben Zacks. Und man hat es halt dann versucht irgendwie zu übersetzen oder Utz, hört sich auch witzig an einfach nur. Und ich glaube, also für mich, ich habe jetzt nie gedacht so, oh, passt jetzt aber gar nicht für das, was die da machen. Aber klar, wenn man das Original kennt mit Owls und Newts, ist natürlich schon ein bisschen was verloren gegangen, weil natürlich diese Fabelwesen dann ein bisschen wegfallen sozusagen. Aber wie ist das, die Zacks, die sind quasi die Mittelprüfung oder sowas, ne?
Das sind halt quasi die von der Grundausbildung, sage ich jetzt mal.
Okay.
Und dann, wenn du quasi höher, weil für Auroren brauchst du, glaube ich, in sehr vielen Fächern ein Ohnegleichen, dann brauchst du noch die Uts. Das ist quasi so ein bisschen wie Realschule und Gymnasium, würde ich mal sagen.
Verstehe.
So leicht angrenzend.
Aber wie ist das denn, wenn du, sagen wir mal, du schaffst den Zack nur in einem Fach? Kannst du dann, bestehen dann die letzten 3 Jahre oder 2 Jahre dann nur aus?
Nee, du darfst die Fächer schon wählen, aber du kannst den UTS-Abschluss nur in dem einen Fach machen.
Ah, verstehe. Ach, stimmt, ja, okay, verstehe. Das heißt, das erklärt dann auch, warum dann Harry, Ron und Hermine dann halt eben noch später Zaubertränke haben, obwohl sie da vielleicht nicht den Zack schaffen oder so.
Ja, wobei ja aber eigentlich, also Hermine schafft es ja.
Ja, aber ich meine halt gerade Harry.
Ja.
So. Er konzentriert sich ja mehr auf Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und, aber ich meine, diese Entscheidung kommt ja sowieso erst im 5. Teil, aber ich fand es halt interessant, weil ich nie so 100%ig durchgeblickt habe, wie da jetzt die Struktur ist.
Ja, die Schulstruktur ist ja generell, wie wir auch letztens mit den SchülerInnen, ist relativ vage, würde ich sagen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ist ja immerhin gut, dass es halt so ein Grundkonzept gibt und dass ich jetzt immer so weiß, okay, ja, die ersten 5 Jahre, also man könnte sich vorstellen, dass ein, nicht so guter Schüler nach dem 5. Jahr auch geht, weil er die Grundausbildung abgeschlossen hat. Und es ist dann so wie Hauptschulabschluss oder sowas.
Ich weiß nicht, ob du abgehen kannst, das weiß ich nicht. Weil es sind ja schon 7 Jahre. Es ist halt, ja, vielleicht, weil sonst würde es ja auch keinen Sinn machen, wenn du alle Zacks hast.
Mhm.
Naja, gut, aber du kannst ja auch nur Zacks bekommen und dann die Uts machen. Deswegen kannst du ja nicht nach Zacks einen Abschluss machen und dann gehen, weil dann könntest du ja noch die Uts machen.
Ja, ja.
Oder meinst du, wenn du, weil du bist ja dann durchgefallen. Es gibt ja nur bestanden und nicht bestanden.
Ach so. Aber kann man ein Jahr auch wiederholen, wenn man jetzt.
Vielleicht. Aber Fred und George sind ja jetzt beispielsweise jetzt auch keine Musterschüler.
Das stimmt.
Ron oder so.
Und ich meine, die Prüfungen, und da kommen wir ja quasi zu den einzelnen Prüfungen, die sind jetzt auch nicht so klausurenmäßig, wie wir es aus der Unizeit kennen, sondern sehr praktisch veranlagt. Ja. Und da kommt man ja auch, wie man bei Harry sieht, bei Lupins Prüfung, einfach auch mit Talent weiter so.
Ja, genau. Also du hast schon eine natürliche Gabe, wie du es jetzt auch bei Neville siehst, der es einfach durchschnittlich ein bisschen schwieriger hat als die anderen Schüler und SchülerInnen. Aber die Prüfung fand ich sehr interessant. Also bei McGonagall mussten sie ja was verwandeln.
Genau, eine Schildkröte in eine Tasse, nee, in einen Kessel oder sowas, ne? Warte mal, ich gucke gerade mal nach.
Ich meine, es wäre eine Tasse.
Das kann sein, ja. Also Porzellan auf jeden Fall.
Genau, und dann gibt es halt auch verschiedene Ausführungen. In eine Teekanne. Und verschiedene Schülerinnen haben da ja auch andere Möglichkeiten, diese Teekannen aussehen zu lassen. Also manche haben noch so asiatische Zeichnungen drauf, Bemalungen drauf. Manche haben irgendwie noch die Schildkrötenpanzer da drumherum oder so.
Bei anderen ist dann tatsächlich die Schildkröte später am Dampfen.
Ja, genau. Also es gibt verschiedene Variationen.
Ja.
Und dann die nächste Prüfung, beziehungsweise eine der Prüfungen, war ja auch der Flubberwurm von Hagrid.
Ja, der Arme.
Die mussten quasi den Flubberwurm betreuen und ihn schnellstmöglich wachsen lassen und beziehungsweise ihn einfach, ja, und das passiert halt, er gedeiht am besten, wenn man ihn in Ruhe lässt. Deswegen genau. Ist das einfach eine sehr einfache Prüfung.
Ja, er darf nicht sterben.
Das genau.
Ist quasi die Prämisse.
Ja, und bei Snape war es natürlich ein Zaubertrank herstellen, was auch sehr eine große Anspannung war da. Mhm. Dann Geschichte der Zauberei war, glaube ich, einfach ein Aufsatz über ein bestimmtes Thema, wie man es auch aus Geschichte kennt. Ja,
über die mittelalterliche Hexenverfolgung.
Ja, da habe ich meine Hausarbeit drüber geschrieben. Schon mal erzählt?
Ja, hast du schon erzählt, weil wir hatten darüber schon gesprochen, als Harry in der Winkelgasse gewohnt hat und dort bei dem, wie heißt der nochmal? Flourish oder sowas, der ihm immer die Eisbecher gegeben hat, wo er ja auch seinen Aufsatz in den Ferien geschrieben hatte. Und stimmt. Da hat er sich dran zurückgeerinnert und meinte dann, oh, er hätte jetzt auch ganz gerne eine Kokoseis.
Ja, wer nicht?
Ja, stimmt. Und wie du schon gesagt hast, bei Snape gibt es ein Verwirrungselixier. Was auch wieder, ich finde, ich lese da immer so ein bisschen die Persönlichkeit von den Lehrern drin, weil Lupin ist ja sehr, sag ich mal, ambitioniert und halt auch sehr motivierend, deswegen halt auch sehr einen umfangreichen, wenn auch nicht, also je nachdem, wie du natürlich fragst, aber für Harry jetzt keinen sehr schwierigen Kurs, weil er gut mit ihm zu klarkommt. Bei Snape halt Verwirrungselixier, sagt eigentlich schon alles, er will halt Harry verwirren in gewisser Weise. Hagrid ist halt am Ende, deswegen hier, passt mal auf die Würmer auf, so. Und damit habt ihr bestanden. Und wir haben ja noch Flitwick, wo kurz erwähnt wurde, dass Hermine recht hatte mit ihrer Vorankündigung, dass der Aufmunterungszauber drankommt. Wo es Harry ein bisschen übertrieben hat, deswegen Ron eine kurze Pause braucht, bevor er dann mit dem Lachen aufgehört hat.
Aber es ist eigentlich gut.
Total, total.
Ja. Aber ja, Lupin, hast du eben schon gesagt, der hat so einen Parcours aufgebaut mit Grindelos und einem Irrwicht.
Ja.
Und ich frage mich dann auch, weil wir bekommen gar nicht gesagt, ob Harrys Patronus jetzt ein Dementor ist, ne?
Also der letzte Standpunkt ist ja, dass er den Dementor, den in Anführungszeichen Dementor von Malfoy, Crabbe und Goyle, quasi bei dem Quidditch-Match gegen Ravenclaw zurückgeschlagen hat. Ich glaube, das ist so unser Indikator, er hat das jetzt drauf.
Ja, glaube ich auch. Aber es wird auf jeden Fall nicht nochmal gesagt, sie müssen da halt auch so durch Schlamm und so wie bei so einem Rennen einfach.
Ja, genau.
Finde ich sehr witzig.
Aber was eigentlich ganz gut passt, weil im Schlamm versteckt sind ja die Grindelos, da müssen sie ja noch durch so eine Höhle, wo dann die Rotkappen da sind. Und sie müssen sich halt allen erwehren, die sie halt übers Jahr quasi konfrontiert worden sind.
Ja.
Und das, finde ich, macht halt bei einem Verteidigung gegen die dunklen Künste-Kurs absolut Sinn.
Also. Ja, total. Und die Prüfungen finden, glaube ich, immer eine pro Tag statt. Also online schon immer Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Mhm. Und Freitag ist dann Muggelkunde.
Ja.
Das wird jetzt hier allerdings nicht angesprochen. Aber ich meine, nimmt ja auch keiner von uns außer Hermine.
Genau, außer Hermine, genau. Bei Hermine ist es tatsächlich noch interessant, dass sie halt in ihrem Prüfungsstundenkalender direkt zwei Kurse zur selben Zeit haben.
Genau.
Was natürlich mal wieder so, ich meine, wir kommen ja jetzt zum Ende und wir wissen ja, was am Ende passiert mit dem Zeitumkehrer und so weiter. Aber hier wird halt nochmal ganz klar gepinpointet, so von wegen, Hermine, glaubst du, mit deinem Prüfungskalender ist alles in Ordnung? Du sollst hier zur selben Zeit an zwei Orten sein, das funktioniert de facto nicht.
Und sie lenkt halt auch direkt ab und die anderen gehen auch nicht mehr drauf ein.
Ja, ich glaube, also sie beschreiben es ganz gut, dass Hermine auch einfach selbst ultra im Stress ist gerade.
Ja.
Und da will man sie, glaube ich, nicht noch weiter pieksen. So.
Das stimmt.
Und tatsächlich, also ich finde halt auch, Hermine durchlebt in diesem Buch so eine krasse Wandlung irgendwie, weil ja auch Ron am Ende so, oder er sagt ja dann auch später, als sie den Umhang von dem Versteck holt, so von wegen, Hermine, was ist da eigentlich bei dir los? Ne? Du schmeißt erstmal den Kurs von Trelawney mit einem Riesenakt. Du haust Malfoy einen rein, jetzt machst du hier einen auf, fuck it, ich hole jetzt den Umhang und wir lassen uns einfach rebellisch werden.
Mhm.
Und da gibt es ja auch diesen ganz kurzen Satz, der auch schon wieder so ein bisschen diese Beziehung Hermine und Ron ganz gut zusammenfasst, weil Ron sagt das halt mit Beeindruckung, denkt so, wow, krass, was ist denn bei dir eigentlich los? So ein bisschen mit Sorge, aber auch mit Beeindrucken. Und sie nimmt das auch als Kompliment wahr, was ich sehr schön fand, dass das hier so quasi angedeutet wird.
Ja, das stimmt. Und dann bekommen sie ja die Nachricht von Hagrid, dass das jetzt alles feststeht und dass sein Schnabel vermutlich hingerichtet werden soll. Oder nicht vermutlich, sondern hingerichtet werden soll bei Sonnenuntergang. Die drei wollen natürlich Hagrid besuchen und ihm beistehen. Das geht natürlich vor allen Dingen für Harry gerade nicht.
Ja.
Deswegen, wie du eben gesagt hast, erbarmt sich Hermine und geht in den Geheimgang und holt den Tarnumhang, den Harry da ja vorletztes Kapitel hat liegen lassen, als er von Snape erwischt wurde. Und deswegen wird Hermine jetzt zur Rebellin. Ja, und wirklich. Geht da jetzt einfach hin und holt den Tarnumhang.
Stell dir mal vor, so Anfang des vierten Buches hat sie sich dann auch so einen Sidecut gemacht.
Ja,
und
so Piercings, bunte Tattoos,
Farbe, Piercing.
ACAB.
So. Genau. Aber hat ja trotzdem Einsernoten überall.
So. Ja. Ich fand es auch witzig, dass ihr Irrwicht war Professor McGonagall, die gesagt hat, dass sie überall durchgefallen ist.
Das ist auch so passend. Aber ich glaube, ich kann das auch voll und ganz nachvollziehen, wenn du so unter Leistungsdruck stehst, wie sie jetzt gerade mit 20 verschiedenen Kursen an zwei Tagen so. Ich glaube, mir ging es ja auch nicht anders. Also ich tendiere auch dazu, wenn ich irgendwelche Abgaben hatte früher in der Uni, dass ich das halt auch mit ins Bett nehme. Und dann ist das wirklich so meine größte Sorge, dann nicht durchzukommen. Und deswegen, ich bin zwar nicht so fleißig wie Hermine, aber ich kann diese Angst auf jeden Fall nachvollziehen.
Du hattest halt die Angst, ohne dass viel Arbeit reingesteckt wurde.
Na.
Gegen Ende hin schon, ja. Das stimmt.
Tatsächlich, nachdem sie von Hagrids Prüfung kommen, treffen sie tatsächlich auf Fudge. Dem Henker und
McNair.
Und genau, McNair.
Der auch ein Todesser ist.
Und noch ein alter, und noch ein alter Typ, den sie quasi als Komiteesvorsitz erraten haben. Und ich finde es auch interessant, weil das auch gar nicht so, also es wird nur ganz leicht angedeutet, dass halt Fudge und Harry eine gemeinsame Vergangenheit haben durch diese Ereignisse am Anfang des Buches und Harry quasi einfach mit ihm redet und Fudge auch so, ah ja, du hast ja gerade Prüfung, ne? Und Hermine und Ron so ein bisschen ehrfürchtig so zurückstecken und ich finde diese Interaktion halt so interessant, vor allen Dingen, weil wir kennen ja die ganze Sicht auf diesen Sachverhalt mit Malfoy, Seidenschnabel und Hagrid aus der Schülersicht von Harry und Hermine und jetzt sagt so Fudge, ja, ich muss hier so einen verrückt gewordenen Hypogreifen erlegen, so, wo halt gar nicht mehr zur Frage steht, ob der das gemacht hat oder nicht, sondern das ist halt einfach nur noch ein Dienstakt.
Aber da sieht man halt auch mal, was Lucius Malfoy einfach für einen Einfluss hat in der ganzen Zaubererwelt, also vor allen Dingen halt auch im Ministerium.
Ja.
Das finde ich schon krass und halt auch super nervig, dass eine Person da halt, weil sie viel Geld hat, super viel Einfluss hat, das finde ich nicht in Ordnung.
Ja, auf der anderen Seite ist ja Fudge vielleicht auch einfach so ein bisschen, also er hat anderen Kram zu tun und macht das jetzt quasi so, ich würde sagen, kurz vor Feierabend geht er halt noch eben hin und
kurz vor Feiern.
Der so,
danach
so,
noch so ein Bierchen.
Also so kann ich es mir halt vorstellen, weil das halt Fudge einfach nicht investiert ist in diesen Sachverhalt. Er denkt sich, okay, ist halt ein Hippogreif, hat einen Schüler angegriffen, klarer Case, so. Und Hagrid, der halt damit halt wie so ein Haustier bzw. wie ein Stück Familie sieht, ist das natürlich so viel wichtiger. Aber da sagt man, sieht man auch schon wieder so ein bisschen den Unterschied halt zwischen der etablierten Zauberergesellschaft und halt Hagrid, der so ein bisschen Outsider ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er außerhalb des Schlosses halt auch noch wohnt. Ja, und das ist halt da überhaupt gar nicht so ein, also es wird gar nicht diskutiert, so kommt es einem
halt
rüber.
Das ist halt klar, ne? Ja, das stimmt.
Genau.
Ja, und dann machen die drei sich, die sind bei Hagrid danach mit dem Tarnumhang hingegangen und versuchen ihm noch so ein bisschen gut zuzusprechen, aber das funktioniert halt auch alles nicht und Hagrid ist mehr aufgelöst als alles andere.
Ja.
Und so viel mehr kommt er auch nicht bei rum, weil er halt so nervös ist, er verschüttet die Milch und so. Und dann sehen sie halt auch schon, dass die drei, beziehungsweise inklusive Dumbledore 4, sich auf den Weg runter vom Schloss machen, auf den Weg zu Hagrid. Und es ist wie so ein, ich finde auch im Film, es ist wie so ein Todesmarsch
ja,
schon.
Ja, voll.
Es ist auch die Musik im Hintergrund ist so richtig traurig und so richtig wuchtig.
Ja, das stimmt. Und es ist halt schon wirklich so, also Hagrid ist halt, der ist halt komplett am Ende. Und dann halt Dumbledore, das ist halt wieder jetzt das Ding, ne? Dumbledore, jetzt sind wir ja in diesem Zeitreisending. Das heißt, später wird ja passieren, dass, also im Film haben wir es deutlicher mit dem Stein, der quasi Hagrid darauf ob das zeigt, dass die drei kommen oder die vier?
Nee, Harry. Hermine schmeißt den Stein an Harry. Diesen kleinen Stein, meinst du?
Ach so,
du, ne?
Ja, aber auf jeden Fall, das Gespräch in der Hütte wird aufgelöst durch diesen Stein. Ja. Und damit kriegen sie erstmal mit, dass sie jetzt verschwinden sollten.
Ja.
So, und das finde ich halt so interessant, weil wir uns jetzt ja quasi schon in dieser Zeitschleife befinden. Das heißt, Dumbledore jetzt weiß halt schon, dass er Zeit schinden muss, damit Harry.
Aber weiß er das?
Das ist jetzt meine Frage.
Aber eigentlich ja nicht, weil er sagt ja auch erst später, Hermine, drei Umdrehungen oder zwei
Umdrehungen. Naja, aber was ist später im Zeitreisenkosmos, weißt du?
Naja, aber das ist ja jetzt der Dumbledore, der noch gar nicht weiß, dass Hermine das macht.
Ja, das ist halt genau mein Problem mit den Zeitreisen. Also im Film ist das mehr ein Problem als hier, weil hier gibt es keine Ansätze dafür, dass Sachen aus der Zukunft quasi schon passiert. Also da, hier gibt es noch keine Anzeichen, dass Zeitreisen stattgefunden haben. Also selbst das Abhacken von vermeintlich Seidenschnabels Kopf wird hier jetzt auch gar nicht erstmal in Frage gestellt und man sieht das auch irgendwie gar nicht. Aber im Film, wie gesagt, mit diesem Stein, müsste ja Dumbledore einfach schon auch wissen, dass er die beiden in Zukunft zurückschicken wird, weil diese Verhandlung scheitern wird.
Nee, das sehe ich nicht so.
Aber
weil
warum,
er entscheidet sich ja erst später dazu, die zurückzuschicken.
Aber ja, aber warum sollte denn Dumbledore dann an diesem Zeitpunkt im Film schon Zeit schinden?
Aber warum schindet er denn Zeit?
Aber im Film gibt es doch diese Szene, wo er sich noch, naja, hier die, hier Wälder und Berge und so weiter.
Also könnte halt, muss jetzt nicht unbedingt Zeitschinden sein, könnte auch einfach Dumbledore sein, der ihnen denen die Wälder zeigt. Aber das finde ich ja auch im Film nicht sonderlich lang und hier kommt es ja gar nicht.
Nein, so aber ja, das ist halt das Ding. Also da würde ich jetzt auch gleich nochmal mit dir drüber sprechen, über die Filmumsetzung davon. Aber also im Film ist es mir deutlich aufgepasst, also das ist mir mehr aufgefallen, dass eigentlich Dumbledore jetzt schon den Plan formulieren müsste und jetzt schon alles vorbereiten muss für später die Zeitreise, die Hermine und Harry machen.
Das sehe ich nicht so.
Aber warum nicht?
Naja, weil, also, dass er ja Hermine zurückschickt, passiert ja erst, als Ron im Krankenflügel ist. Dann sagt er ja irgendwie, so zwei Umdrehungen müssten reichen. Und vielleicht, also das kann er sich natürlich denken, dass er das schon machen wird, aber muss auch nicht sein. Also ich finde, er muss jetzt noch keinen Plan dafür haben und er muss auch keine Zeit schinden.
Aber pass mal auf, also das Ding ist, wenn jetzt Harry und Hermine nicht in der Zeit gereist wären, in der Realität, in der sie sich gerade befinden, ist ja Seidenschnabel nicht tot. Der am Ende des Kapitels, der Henker, der quasi zugeschlagen hat, der war ja ein Kürbis.
Mhm.
Das heißt, jetzt ist schon die Realität eingetreten, wo Hermine und Harry quasi in einem Paralleluniversum zurückgereist sind und Seidenschnabel gerettet haben.
Aber es kommt ja erst später.
Ja, aber
also wenn wir quasi
wir sind doch jetzt
einen Zeitstrahl grade haben, ne?
Ja.
Dann ist er jetzt noch gerade. Und ab dem Krankenflügel, dann geht da so ein, wie bei Loki, geht da so ein Dings nach hinten. Und dann ist das quasi ein Parallel. Denn trotzdem in den Zeitstrahl ist Seidenschnabel tot. Aber wir gehen ja dann so.
Nein, Seidenschnabel ist in dem Zeitstrahl nicht tot. Weil ja auch Harry später von sich selbst gerettet wird. Das heißt, damit Harry in diesem linearen Zeitstrahl, in dem wir selbst gerade sind, gerettet werden kann, muss ein anderer Harry aus der Zukunft schon in die Vergangenheit gereist sein, um alles gemacht zu haben, was Harry und Hermine später machen.
Ja, aber verstehst du, was ich meine mit dem, also das, wenn das die lineare, also eine Gerade ist, ne? So, dann haben wir hier, da sind die jetzt gerade bei Hagrid und dann hier irgendwann sagen die, reist mal zurück und rettet Seidenschnabel. Dann gehen die quasi hier in so eine andere Gerade und retten hier Seidenschnabel. Dann ist das und dann geht das hier wieder die neue Gerade. Dann ist das nicht passiert. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber in
dann
dieser,
ist,
aber in dieser
hier ursprünglichen ist, hier ist Seidenschnabel tot, aber die neue Zeit, der neue Zeitstrahl ist dann das hier.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das Ding, das Problem dabei ist, dass noch bevor sie in die Zeitreise, also hier ist quasi der Seidenschnabel-Case, hier ist die Begegnung von Harry mit den Dementoren, wo er von jemand anderem gerettet wird.
Dieser aber er wird ja nicht von jemand anderem gerettet.
Sondern?
Ja, von sich selber.
Und woher kommt dieser zweite Harry?
Aus diesem Zeitpunkt.
Ja, aber die Zeitreise ist ja hier. Die Zeitreise hat zu dem Zeitpunkt ja noch nicht stattgefunden. Und der Harry wird schon von sich gerettet in dem originalen Zeitstrahl. Das heißt, wir müssen annehmen, dass
ja, aber kann das nicht dazwischen, also kann der neue Zeitstrahl nicht zwischen dem Tod und dem Harry-Ding kommen?
Nein, weil der Bruch von dem originalen Zeitline, von einer anderen Zeit-Timeline kam ja, wo sie in die Zeit gereist sind.
Aber vielleicht gibt es dann einfach mehrere.
Ja, aber also wir gehen ja davon aus, dass der Zeitstrahl, den wir gerade verfolgen, dass das der originale Zeitstrahl ist.
Ja, aber den kann man ja ändern. Das meine ich ja damit.
Ja, ja, klar.
Dass
aber
das
er ist
nicht mehr der Originale.
Ja, genau. Aber er ist ja schon geändert, als wir noch gar nicht in die Zeit gereist sind. Also der Zeitstrahl, den wir jetzt gerade verfolgen, hier mit dem das Seidenschnabel geköpft wird, ist derselbe wie der, wo Harry von sich selbst gerettet wird. Und dieser
ja, aber
andere
das
Harry.
Das kann ja auch sein, dass das nicht so ist. Dass es zwei verschiedene Zeitstrahle sind.
Aber
die
wann,
am Ende zu einem.
Aber wann verlassen wir denn den Zeitstrahl, wo es noch nicht so ist? Und wann, also das gibt ja gar keinen Ansatzpunkt, das zu denken. Weißt du, was ich meine?
Naja, aber kann ja schon sein, dass es mehrere Branches quasi gibt für diese Zeitstrahle.
Ja, aber um auf einen anderen Branch zu kommen, muss es ja eine Zeitreise gegeben haben. Und diese Zeitreise gibt es ja nur einmal.
Naja, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Zeitreisen immer sehr gefährlich sind.
Ja, genau. Das ist halt der Punkt, der mich halt gerade, also im Film stört es mich mehr als hier, weil hier gibt es keinen Ansatz, dass jetzt schon Sachen aus der Zukunft passieren. Wenn die so eine lineare, also anders gesagt, der größte Punkt, der größte Problempunkt mit den ganzen Zeitreisen ist der Fakt, dass Harry von sich selbst gerettet wird. Weil das macht keinen Sinn. Sonst hätte es vollkommen Sinn ergeben, dass die beiden quasi in einem abgeschlossenen Zeitreiseszenario einfach zurückreisen und die Geschichte neu schreiben. Mhm. Aber da Harry im originalen Zeitstrahl schon gerettet wurde und das eigentlich schon feststeht.
Aber wird er gerettet im originalen Zeitstrahl? Ja. Weil da ist doch auch da liegt er doch da und wird ohnmächtig.
Nein, und aber er sieht doch noch, er sieht seinen Vater, der einen Hirsch hervorbringt.
Vielleicht bildet er sich auch das nur ein.
Aber die Dementoren sind ja, also er entkommt ja dieser Situation.
Das wissen wir ja nicht.
Doch klar, er ist doch danach noch am Leben und wird halt nicht geküsst.
Ja, ja, aber das passiert ja dann auch nur, ja, ich weiß, was du meinst, sonst ist es auch schwer, ich habe keine Antwort. Also,
ja, ja,
also wir drehen uns halt jetzt im Kreis, weil es gibt keine Antwort darauf.
Wie Harry. Nein, meine Frage ist halt, mit dem Wissen, dass die Sachen schon quasi passiert sind, was würde passieren, wenn Harry und Hermine nicht in der Zeit zurückgereist werden?
Harry wäre tot, vermutlich.
Naja, aber er wurde ja schon gerettet. Weißt du, was ich meine? Das heißt,
zukünftige, keine Ahnung. Mann, als ob die Autorin das auch irgendwie so durchdacht hätte. Die hat halt ein scheiß Kinderbuch geschrieben, dachte, Zeitreisen sind cool und kommt dann mit das verwunschene Kind um die Ecke, was genauso scheiße ist. Also
danke. My point exactly.
Ja, also es ist halt, Zeitreisen sind immer schwierig und es ist immer gefährlich. Und deswegen, falls jemand ein Buch schreibt, benutzt einfach keine Zeitreisen.
Es ist halt so ein typischer Fall von dem Großvaterproblem, von wegen, wenn du in der Zeit zurückkehrst, deinen Opa tötest, das heißt, du könntest eigentlich ja nicht existieren, um deinen Opa zu töten. Das ist halt so diese
Zeitreisen, deswegen
Geschichte, die halt problematisch ist. Ja. Aber egal. Ja, auf jeden Fall, das ist halt so der Punkt, wo ich halt so ein bisschen am Ende gehapert habe, von wegen, weil Hermine ja ganz zum Schluss sagt, so von wegen, ja, sie haben es getan. Haben sie es? Oder wurde er schon gerettet? Oder sind wir hier in einem linearen Zeitreisegedanken? Egal, lasst uns eure Gedanken im Discord auf jeden Fall
teilhaben. Bitte nicht, weil dafür ist mein Gehirn zu klein.
Ich lese das echt sehr, sehr gerne.
Ja, aber es macht halt, also ich würde es auch gerne lesen, wenn es Sinn ergeben würde, aber es tut's halt nicht.
Naja, es geht halt dann, also es ist halt dann, glaube ich, ein bisschen weitfassender. Aber wir haben tatsächlich noch einen Punkt, den wir noch gar nicht besprochen haben. Und zwar die namensgebende Vorhersage, die ich mal kurz vortragen wollen würde. Und zwar, wie gesagt, sie sagt halt, in einer anderen Stimme, mit Augen verdreht und allem. Es wird heute Nacht geschehen. Der schwarze Lord ist einsam von Freunden und Anhängern verlassen. Sein Knecht lag 12 Jahre in Ketten. Heute Nacht vor der 12. Stunde wird der Knecht die Ketten abwerfen und sich auf den Weg zu seinem Meister machen. Mit seiner Hilfe wird der schwarze Lord erneut die Macht ergreifen und schrecklicher herrschen denn je. Heute Nacht vor der 12. Stunde wird der Knecht sich auf den Weg machen, zurück zu seinem Meister.
Das was ist auch damit ganz gemein? Anders, ne?
Ja.
Als im Film.
Ja.
Im Film, ich weiß nicht, was sie sagt, aber sie sagt ja irgendwie so, er wird zurückkommen. Was hast du gesagt, Harry?
Genau, aber.
Naja, was soll das heißen?
Wir deciphern das jetzt mal. Also, der Knecht ist Wurmschwanz.
Ja.
Der schwarze Lord ist natürlich Voldemort.
Ja.
Und die Ketten abstreifen ist damit seine Animagus-Form gemeint und seine quasi Boden bei den Weasleys.
Ich würde eher sagen, seine Ketten sind abgeworfen, dass er jetzt halt quasi aufgeflogen ist.
Ja.
Und das, also ich glaube schon, dass er sich danach noch in einen Animagus, also Animagus bist du ja. Ich glaube, da kann er sich noch verwandeln, aber seine Ketten in der Gefangenschaft als Ratte.
Ja, ja, genau, so, das meine ich halt. Ja. Dass er halt nicht undercover bleibt, sondern sich jetzt quasi auf dem Weg macht.
Öffnet so, ja.
Öffnet und sagt, ja, ich lebe jetzt und mir ist auch egal, weil ich bin jetzt quasi wieder in Schutz des Schwarzen Lords.
Ja, genau.
Und ich finde die Botschaft krass, weil das jetzt schon foreshadowed, was halt im 4. Teil passiert.
Ja, und ich finde es also sehr in mein Gesicht gedrückt. Also ich finde es jetzt nicht so. Ich finde es jetzt nicht so verwoben. Also ich finde es ist so, als würde sie schreiben: Wurmschwanz geht zu Voldemort. Und hilft ihm.
Ja, natürlich, aber sag das mal einem Hauptcharakter, der damit noch konfrontiert werden muss.
Ja, so, ja, klar. Natürlich, dass Harry davon verwirrt ist, auf jeden Fall. Aber also ich finde es jetzt nicht. Also er könnte sich auch denken, was der dunkle Lord heißt.
Aber mit dieser Prophezeiung im Hinterkopf Und also ich weiß, dass halt im ganzen Trubel mit Snape und mit Wurmschwanz und Lupin und Black, dass da halt Wurmschwanz entfleucht als Ratte. So, das weiß ich auf jeden Fall. Aber wenn Harry, der hat das ja auch wirklich mitgenommen und das scheint wirklich eine drastische Szene für ihn gewesen zu sein. Warum, also ich weiß halt nicht, hätte man dann nicht irgendwie stärker nach Wurmschwanz suchen können?
Naja, was heißt suchen
können?
Um das
zu verhindern?
Also, ich meine, das ist ja auch der letzte Teil, bevor Voldemort aufersteht.
Ja.
Also Voldemort ist ja schon da, er ist halt nur in dieser Babyform.
Ja. Baby-Digimon.
Ja, und muss ja erstmal wieder zu Kräften kommen.
Ja.
Naja, was soll man da machen? Ne? Du weißt ja auch nicht, also keine Ahnung, du weißt ja nicht, wo er ist und die anderen wissen ja noch gar nicht, ob er überhaupt lebt und was Krummbein macht, wenn er wegläuft und eigentlich weiß man ja auch gar nicht so krass, dass er jetzt so der krasse Diener von Voldemort wird.
Ja.
Das wird er ja auch erst so richtig ab dem vierten Teil, weil er ihn ja zurück zum Leben bringt.
Ja, aber ich fand es halt, also ich hatte diese Prophezeiung halt nicht mehr so vor Kopf, mir wurde es auch überschrieben vom Film sozusagen, dass sie einfach ein bisschen weird ist so, aber das ist halt auch so. Also das ist auch der Punkt jetzt am Ende des Buches halt so essentiell für die nächste, also für die fortlaufende Geschichte ist, dass hätte diese Interaktion zwischen Snape, Black und Lupin und Wurmschwanz anders stattgefunden, wäre vielleicht Voldemort niemals auferstanden. Das ist, glaube ich, warum ich das so krass finde.
Darum geht's, ist Black ja auch die ganze Zeit im Schloss. Er will ja immer nur Wurmschwanz umbringen, damit er halt, klar, er will sich rächen. Mhm. Er kann jetzt natürlich nicht wissen, dass er so der Diener von Voldemort wird, aber ich glaube, wenn er durch Rache halt Krummschwanz getötet hätte, Krummschwanz?
Wurmschwanz.
Wow.
Krummbein und Wurmschwanz, ja.
Getötet hätte.
Wurmbein,
dann ist halt auch die Frage, wäre Voldemort nie auferstanden? Vermutlich schon, dann hätte er halt jemand anderen gefunden.
Weiß ich halt nicht. Also,
doch schon. Weil Wurmschwanz, also ich meine, Barty Crouch Jr. ist ja auch dabei.
Ja, aber Wurmschwanz ist ja auch schon, also er geht ja auch gezwungenermaßen zu Voldemort, weil er halt Schutz vor Black sucht.
Ich frage mich halt, warum Wurmschwanz nie vorher Harry einfach umgebracht hat, als der bei den Weasleys übernachtet hat.
Ich glaube halt nicht, dass er, persönlichen Agenda hat, dem dunklen Lord zu dienen, sondern dass er dem dunklen Lord eigentlich deswegen dient, weil er Schutz vor Black sucht.
Aus Angst auch.
Aus Angst, ne? Ja.
Das kann auch sein.
Also er ist halt dann so ein bisschen dieses Paradebeispiel von halt einem Feigling, der sich halt der dunklen Macht anschließt, einfach nur als Schutzlord quasi.
Ja, das stimmt. Ja, ich bin gespannt, weil das ist ja die eine von zwei Prophezeiungen,
genau,
die wir in den 7 Büchern lesen werden.
Die andere Prophezeiung war, dass die mit der Glaskugel im 5. Teil?
Genau, einer kann nicht leben, während der andere lebt.
Das war der mit Neville und wo Neville und Harry quasi vertauscht hätten werden können.
Ja, also das ist nicht die Prophezeiung, es ist schon Harry.
Okay.
Aber dadurch, dass Neville halt einen Tag vorher, glaube ich, geboren wurde, Geburtstag hat, deswegen hätte er das theoretisch sein können, weil es so ein bisschen verwoben ist am letzten Tage des 10. Monats oder so, keine Ahnung.
Ja, okay. Ja, nee. Gut, aber ich meine, damit haben wir, glaube ich, alles.
Nee, stimmt gar nicht. Er hat ja wann hat er denn nochmal Geburtstag? Nicht Halloween, da sind die Eltern gestorben. War es Juli oder so?
Ich kann mir nicht mehr die Geburtsdaten von meinen Freunden merken.
Das stimmt.
Wie soll ich mir dann von fiktiven Charakteren den Geburtsdatum
merken? Aber auf jeden Fall ist die Prophezeiung halt sehr vage, sodass man es auch hätte, es hätte Neville sein können. Aber im Prinzip sagt die Prophezeiung nur aus, dass einer nicht leben kann, während der andere lebt.
Auf Voldemort bezogen.
Ne? Und Harry.
Voldemort und Harry, ja.
Genau, die können nicht beide gleichzeitig leben. Okay. Das heißt, einer von denen muss sterben.
Ja, was ich verrückt, also ich finde es verrückt. Also deswegen ist mir das Kapitel halt so positiv aufgefallen, wenn wir jetzt Richtung Fazit gehen, weil halt diese Prophezeiung tatsächlich mehr Gewicht hat, wenn man den Rest der Story kennt, als man angenommen hat. Also ich fand den dritten, oder ist ja auch kein Geheimnis, dass ich die dritte Geschichte, den dritten Buch und den dritten Film am besten finde, weil es halt für mich so ein abgeschlossener Case ist und ich halt die Marauders halt so gut, so gerne mag und so weiter. Aber dass das quasi unmittelbar verknüpft ist mit dem Rückkehr von Voldemort, das war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Also, dass die Folgen, also das Wurmschwanz dann entkommt und er zu Voldemort geht, das war mir schon klar. Aber dass diese Prophezeiung hat es mich jetzt nochmal wirklich gesagt, so hey, dieses Event ist quasi vorherbestimmt und ein Schicksalspunkt für Voldemorts Rückkehr.
Ja, aber wenn wir auch mal auf die Zeit, wo sie das auch geschrieben hat, war Harry Potter ja schon ein Riesenerfolg. Und da war klar. Ja auch klar, dass die Geschichte nicht 4 Bücher haben wird, sondern halt mehr. Und dass sie das halt wesentlich länger ziehen kann. Deswegen, glaube ich, kann sie hier auch getrost schon vorher Sachen machen, die sie halt erst in deutlich späteren Büchern nochmal aufgreift.
Aber stell dir mal vor, du hättest es damals zum Release gelesen und du hättest noch irgendwie 2 Jahre warten müssen auf das nächste Buch.
Ja.
Und dann hast du diese Prophezeiung und denkst einfach nur so, so.
Ja, ich glaube, so krass.
Fan-Theory-mäßig, so. Wie könnte er es machen?
Ja, so. Das stimmt. Das ist, aber ich glaube, dass mit Ende des Buches schon recht klar wird, was damit gemeint wird. Also ich finde, deswegen, ich finde deine Faszination so krass, weil ich finde sie halt nach Abschluss des Buches ja irgendwie logisch.
Ja, aber mich hat halt...
Und deswegen meine ich ja, deswegen wartest du ja nicht auf das neue Buch.
Naja, also wir müssten noch mal gucken, wie jetzt genau der Abschluss ist, ob das halt so eindeutig ist, dass Wurmschwanz zu Voldemort geht und dass Wurmschwanz der Knecht ist, der gemeint ist. Also das könnte vielleicht noch was sein, das noch ein bisschen im Raum hängt, weil im Endeffekt ist es ja, es könnte ja auch quasi eine Vorankündigung sein für Barty Crouch Jr. Oder irgendjemand anderes. Irgendjemand oder Lucius Malfoy oder sowas. Ne?
Oder Malfoy.
Oder Malfoy, ja. Und das ist halt schon so ein Ding, wo ich denke, also ich glaube, die Fans damals hatten schon gut Bock, das zu interpretieren.
Auf jeden Fall, bestimmt, ja.
Und da denke ich mir halt, also vielleicht liegt das halt auch einfach mein Fable für so Vorhersagen und daran es abzuschätzen, wie das quasi weitergeht. Aber ich fand es auf jeden Fall spannend, das Kapitel.
Ich fand es auch sehr spannend.
Tatsächlich, eine Sache noch, weil ich auch kurz auf Film-Buch-Vergleich eingekommen wollte. Ich finde, jetzt, wo ich das nochmal gelesen habe, fehlt es dem Buch, den Film wirklich an Druck durch die Prüfungen, weil sie da gar nicht erwähnt werden. Und im Endeffekt ist die Bande halt so auch, wir warten mal noch kurz auf dem Felsen, während wir dem Henker zugucken, wie er zuschlägt. Und es ist gar nicht dieser Druck da oder auch, dass Harry nicht raus darf
und
sowas.
Ja, genau, das fehlt
halt alles.
Das stimmt. Das hätte es noch ein bisschen spannender gemacht und dass sie halt jederzeit erwischt werden können. Ne?
Genau.
Ja, das stimmt. Aber ich mochte das Kapitel auch sehr und fand es schon auch, wie die letzten Kapitel, auch relativ nah an den Film, abgesehen von den Prüfungen jetzt. Und bin gespannt, weil jetzt das nächste Kapitel heißt Kater, Ratte, Hund. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und danach geht's um die gleiche Geschichte noch einmal.
Ja. Genau, und dann werden wir wahrscheinlich noch mal in aller Ausführlichkeit auf Zeitreisenparadoxon eingehen.
Ja, und dann kommt ja auch wieder unser Film.
Ja, sind es noch 2 Kapitel?
Weiß ich nicht, ob es 2 Kapitel sind, aber da kommt auf jeden Fall unser Audiokommentar, wenn das Buch vorbei ist.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es nur noch 2 Kapitel sind.
Da freue ich mich auch schon drauf, auf jeden Fall.
Ich mag den Film auch sehr.
Aber haben wir denn Fragen auf unserem Discord-Kanal?
Ja, dann kommen wir mal zu unserer Ask Us Anything-Rubrik, bei der wir Fragen aus unserem Discord-Server live im Podcast beantworten. Mhm. Und zwar haben wir diesmal eine Frage von Pichu, ob wir denn gerne ein Animagus werden könnten und welches Tier wir werden würden oder was dabei rauskommen würde.
Ich wäre gerne Animagus.
Und offensichtlich wärst du ein...
Was denn?
Sagst du selber, ich will es dir nicht wegnehmen.
Also, ich würde, glaube ich, also, ich glaube, du denkst Fuchs. Ich hätte tatsächlich als Animagus eine Vogelart, glaube ich, genommen, weil ich glaube, die Faszination zum Fliegen ist halt krass. Also, das haben wir ja aus dem Harry Potter und der Gefangene von Azkaban PC-Spiel gesehen, wo sich Hermine in einen Drachen verwandelt hat oder halt einen Drachen beschworen hat.
Drachen verwandelt.
Das ist die Faszination des Fliegens ist schon krass. Und ich wäre, glaube ich, ganz gerne, also eine Eule wäre naheliegend, aber sonst auch gerne was Harmloses, also irgendwie eine Taube oder so, einfach, dass man nicht so auffällt.
Kriegst ein bisschen Brot zugeworfen.
Ich kann andere Leute vollkacken.
Ja, super. Ganz toll.
Nein, aber sonst sage ich mal, wenn es um Lieblingstiere geht, dann wäre es natürlich ein Fuchs. Einfach schnell sich durch auch, wenn man auch recht klein ist, dann so durch die Wälder wuseln und so weiter.
Das stimmt.
Du kannst ja halt auch in so einem Fuchsbau quasi einnisten.
Wusstest du, Fun Fact, wir haben auf der Arbeit Meetingräume und einer davon heißt Fuchsbau.
Krass. Hammer.
Ja. Würde ich immer so da sagen.
Finde ich cool. Was ist dein Animagus?
Auf jeden Fall würde ich gerne ein Animagus sein können. Und mein Lieblingstier wäre das der Pinguin. Das würde mich aber sehr einschränken. Deswegen würde ich das vermutlich nicht nehmen.
Ja.
Ich hätte vielleicht eher gedacht, sowas wie ein Hund wäre schon cool. Aber sonst fliegen wäre auch cool, weil du halt einfach nicht lokal gebunden bist.
Ja.
Das finde ich auch gut.
Bist du ja theoretisch als Zauberer oder als Hexe halt sowieso nicht durchs Apparieren.
Ja, stimmt.
Aber trotzdem wäre es halt nochmal, ich glaube, Fliegen ist eine andere Faszination als Apparieren.
Das stimmt. Aber sonst finde ich einen Hund auch einfach cool, so als Haustier.
Also, dass du das Haustier von jemand anderem wärst?
Ja.
Okay. Haben wir sonst noch Fragen?
Nein, wieso ist das merkwürdig? Aber ich könnte den ganzen Tag schlafen halt.
Ach so, ja, okay.
Das und halt essen und ab und zu mal ein bisschen rausgehen.
Ich glaube, ich finde den Gedanken, ein Animagus zu sein, um jemand anderes Haustier zu sein, ist ein bisschen... Ja,
aber du weißt, was ich meine. Ich könnte es sein, wenn ich wollen würde.
Gehst einfach so als... so ich lasse mein menschliches Leben hinter mir und gehe jetzt in so einen Tiershop.
Ja, genau. Verkaufe
mich selbst.
Nee, aber so ein Hund ist schon, glaube ich, cool, weil er auch recht wenig Aufregung erregt. Ja. Aufsehen erregt.
Das stimmt.
Ja, und das war's mit unserer Ask Us Anything-Rubrik. Wenn ihr Bock habt, uns Fragen zu stellen, die wir hier beantworten können, dann schreibt sie uns gerne in unserem Discord-Server. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung in den Shownotes, genau wie zu Instagram und Patreon und Twitter. Mhm. Und ja, sonst hören wir uns nächste Woche Montag wieder bei einem neuen Podcast.
Genau.
Und wir wünschen euch eine schöne Woche.
Bleibt magisch.
Bis dahin, bleibt magisch. Tschüss.